Willkommen zum Podcast BIB Interviews and Conversations der Basler Afrika Bibliographien. Die heutige Podcast-Episode ist die erste in einer Reihe von Podcasts zur Geschichte der Solidaritäts- und Anti-Apartheid-Bewegung in der Schweiz. Die Reihe startet mit einem Beitrag zum Afrika-Komitee Basel. Das Afrika-Komitee wurde 1973 in Basel gegründet und war Teil einer Solidaritätsbewegung gegen Kolonialismus, Rassismus und Ausbeutung. Das Komitee konzentriert sich bis heute auf eine kritische Solidaritäts- und Informationsarbeit mit und zur Zivilgesellschaft in Afrika. Im November 2015 führte der BAB-Archivar Dag Henrichsen ein Gespräch mit Hans-Ulrich Stauffer, einem der Mitbegründer des Komitees. Im Folgenden präsentieren wir einen Auszug aus diesem Gespräch, in welchem Stauffer die Aufbauarbeit und die Schweizer Solidaritätsnetze in den 1970er Jahren schildert und zeitgenössische politisch-ideologische Positionen reflektiert. Thema des Gesprächs sind auch die Schriften des kapverdischen Intellektuellen Amilcar Cabral, die Stauffer 1974 in deutscher Sprache im Berliner Rotbuch Verlag herausgab. Der Band mit dem Titel »Die Revolution der Verdammten, der Befreiungskampf in Guinea-Bissau« stieß auf einige Resonanz.
In etwa 1972 gründeten wir dann hier in Basel eine sogenannte Arbeitsgemeinschaft Medizinische Hilfe für Angola. Und da wurden gewisse Aktivitäten gemacht. Also wir hatten im Missionshaus die Möglichkeit, Kisten zu packen, die mit Medikamenten und Verbandsmaterial, mit Sanitätsmaterial und so weiter, das gesammelt wurde hier in der Region, gefüllt wurden, die gingen an die verschiedenen Camps der Befreiungsbewegung, vor allem der MPLA, aber auch der UNITA in Angola. Das war 72, 73.
Die Basler Mission bot da sozusagen wie eine Plattform.
Die hatte
wie weit spielte sie sonst in deiner früheren politischen Sozialisation?
Wenig.
Dieser christlichen
wenig.
Höchstens Sozialisation, dort, die du andeutest.
Höchstens dort, wo es darum ging, irgendwelche technischen Hilfeleistungen zu haben. Es war dann einfacher, diese 200-300 Kilo schweren Holzkisten, damals gab es noch keinen Container, mit dem Lastwagen bei der Basler Mission abzuholen als irgendwo sonst, weil dort war jemand und der wusste dann auch, wie die Formulare ausgefüllt werden mussten für die Spedition. Also das war eine technische Unterstützung, die zustande kam über x individuelle persönliche Kontakte und wohl auch durch ein gewisses wohlwollende Unterstützung durch die Organe der Basler Mission.
Und das hast du mit angerissen oder das gab es schon und du bist dazu gestoßen?
Nein, das habe ich dann mit angerissen. Wir waren damals vielleicht eine Gruppe von 4, 5 Leuten hier in der Region, hatten damals dann wirklich unsere zweiwöchentlichen Sitzungen, diskutierten Entwicklungen und führten nebenbei über diese materielle, symbolische Unterstützung durch.
Du hast noch die Namen präsent von den sozusagen Mitstreiterinnen?
Ja, einige Leute.
Und zwar?
Gibt es noch andere, die sind mittlerweile verschwunden oder verstorben. Christian von Tobel, der ging dann später in das Solidaritätskomitee aus in Afrika und Lateinamerika in der Pochphase. Da gibt es einige Leute aus dieser Zeit.
Du wusstest, dass zu dem Zeitpunkt es eine vergleichbare Initiative in Zürich schon gab.
Ja,
durch Branka Goldstein.
Wir hatten auch, ich war mehrmals bei Ihnen in Zürich und spürte dann doch ein gewisses Interesse an unserer Arbeit, aber auch eine gewisse Konkurrenz. Und am liebsten wäre es Ihnen gewesen, wir hätten das als Namen Medicangola auch in Basel gemacht. Und das war mir insofern nicht geheuer, weil ich eher der Typ bin, der sich ich hatte vielleicht eher Schwierigkeiten in festgefügte Organisationen mit selbsternannten Führungskräften mich einzupassen, weil da war ich dann eher doch wieder noch zu anti-autoritär.
Ja, das ist gut nachvollziehbar. Aber das deutet darauf hin, sozusagen, es gab einen gewissen Grad an Vernetzung.
Es gab vor allem informationsmäßig gab es das, ja. Und auch über Personen. In dieser Zeit hatten wir dann auch die ersten Personenkontakte mit Vertretern von Befreiungsbewegungen, beispielsweise der Antonio Pires, der war Student in Freiburg im Jüchtland und hat dort Inch-Agger, also Landwirtschaft studiert, kam dann auf Basel ans Tropeninstitut für ein Jahr und der war quasi der Europavertreter der BIGC Guinea-Bissau. Mit dem hatten wir einzelne Kontakte, Veranstaltungen. In dieser Zeit gab es dann auch in Bern die ersten Arbeitsgruppen Dritte Welt. Es gab die Weihnachtszeitung, die herausgegeben wurde von über verschiedene Jahre. Treibende Kraft, da bin dabei beispielsweise Rudi Strahm. Es gab die Arbeitsgruppe, die Dritte Welt Bern, die das Gabor Abassa Büchlein herausgab damals. Das war in dieser Zeit der noch nicht parteipolitisch fragmentierten oder segmentierten Solidarität, sondern eher einer offenen Drittwelt-Solidaritätsbewegung, die im Entstehen war. 1973 dann, im Sommer 1973, kam es dann zur Gründung des Afrika-Komitees. Um auf deine erste Frage zurückzugehen und auf dein Intro, Cabral. Cabral wurde 1972 ermordet. Bis dann erhielt ich über den BRC-Kanal, meistens Conakry, periodisch vervielfältigte Schriften von ihm. Diese habe ich gesammelt, die habe ich heute noch. Und das war eigentlich der Grundstock für das spätere Buch. Von diesen Schriften gab es dann auch andere einzelne Auszüge und Publikationen, beispielsweise aus Solidaritätskreisen in Berlin. Das war damals dort schon hochpolitisiert in 71, 72, 68 nachfolgende. Diese Schriften, die hatte ich, die kannten wir und so kam mir 1973 die Idee, weil ich diese Schriften gut fand und weil ich Cabral als Denker in gewissen Aufsätzen, die er publiziert hat, sage, der bringt wirklich Neues, habe ich gedacht, das müsste doch irgendwie zugänglich gemacht werden. Und so habe ich begonnen, diese Schriften A zu sammeln und B zu übersetzen. Und so kam dann 1974 die Publikation, eben die gesammelten Schriften und Reden von Cabral heraus.
Wieso konntest du die Schriften übersetzen?
Das meiste war auf Französisch oder Englisch schon und nur ganz wenig war auf Portugiesisch. Also gut, wenn ich mich aufs Französische übersetzte, stützte ich mich auf sekundäre Übersetzungen schon mal ab. Also es mag sein, dass die eine oder andere prononcierte Aussage auf Portugiesisch verloren ging. Umgekehrt hat aber auch Cabral in anderen Sprachen aufgetreten, also offizielle Publikationen, die UNESCO-Rede, die berühmte Rede über die Rolle der Kultur im Befreiungskampf, die war von Anfang an französisch zugänglich, wurde in UNESCO-Publikationen publiziert. Also von daher gab es dann doch auch einen Fundus an Reden. Und wenn ich heute das so ansehe, muss ich sagen, gut, was bei mir die Schwäche wohl ist in diesem Büchlein 74, ist, dass letztlich die Texte chronologisch genommen wurden und auch reine Kriegs- oder militärische Kommuniqués eine gewisse Bedeutung hier haben. Rückblickend muss man sagen, ist das heute obsolet, aber es hat doch andere Trouvaillen, die es immer wieder in Bedacht zu ziehen gilt, nämlich seine äußerst kritischen Ausführungen über die Rolle der afrikanischen Kleinbourgeoisie und des afrikanischen emporkommenden Bürgertums, dass da eben Machtusurpation die Gefahr ist und dass die als Klasse Selbstmord begehen muss, damit das Land wirklich zu einer fortschrittlichen Lösung kommen kann. Und ich denke, sehr verkürzt gesagt, das ist natürlich heute genau das Problem, das wir in zahlreichen afrikanischen Ländern haben, die vorkommende afrikanische Bourgeoisie, die sich nun dumm und dämlich bereichert. Also da denke ich, der hat visionäre Ideen oder Konzepte erarbeitet, thematisiert. Und das ist dann auch der Grund, weshalb ich heute sage, Cabral, den muss man wieder lesen. Und das ist ein Projekt von mir, wenn ich wieder mehr Zeit habe, eine Art Sammlung Cabral neu gelesen, wo man auf diese Ebenen reingeht. Ich habe kürzlich ein Buch von Cap Verde mitgenommen, das dort publiziert wurde. Und da habe ich auch eine neue Erfahrung gemacht, die sagen schon, durch die Tätigkeit der afrikanischen der afrikanischen denkenden Menschen aus verschiedenen Kolonien, also Angola, die haben ja untereinander in Portugal sehr enge Kontakt gehabt, in der Gründung und im Hervorrufen eines afrikanischen Bewusstseins. Erst in diesem Zeitpunkt ist überhaupt eine Identität der afrikanischen Länder unter portugiesischer Flagge entstanden. Und ich denke, das sind Gedanken, die man schon noch ein bisschen näher anschauen muss. Also vielleicht hat der Cabral unter anderem ganz andere Erfolge oder Hinterlassenschaften uns gegeben, als wir damals hier gedacht haben, als wir diese Texte gesammelt haben. Finde ich sehr spannend, und da möchte ich dann in Zukunft schon noch ein bisschen weiter einsteigen in diese Geschichte.
Wen hast du denn zu der Zeit sonst noch gelesen? Also ich vermutete, als ich jetzt nochmal den Titel las, Die Revolution der Verdammten, zwangsläufig wohl
Fanon. Entschuldigung, Fanon natürlich. Also das war natürlich für uns die Zeit, wo die Marxismus-Schulung erfolgte, die Leninismus-Schulung erfolgte, wo wir Mao Zedong studierten. Ich komme eher von der Strömung der maoistischen Drittweltbewegung. Das waren unsere Referenzen. Also ich habe dann auch andere studiert, also die Schriften von Che Guevara, die Fokustheorie, Debre und so weiter. Also das sind alles ideologische Konstrukte, die wir versuchten irgendwie zu begreifen und wo wir auch versuchten, Stärken und Schwächen herauszukristallisieren. Ob das für eine damalige Zeit oder eine Tätigkeit von Bedeutung war oder so, rückblickend, das kann dahingestellt werden, aber immerhin eine theoretische Auseinandersetzung fand statt, dann aber auch mit Europäern, also Myrdal und so weiter. Das war die Zeit, wo man sich dort wirklich reinknien konnte.
Du hast dieses Buch aber unter anderem auch deswegen herausgegeben, weil du feststelltest, es gab im Deutschen fast
richtig,
nichts
richtig,
zu Cabral.
Ich denke, also meine Überlegung war, ich stellte irgendwo Cabral schon nahezu auf die Stufe oder eines Blackout.
Podestes oder?
Nein.
Einer Person.
Algerien.
Also Franz Fanon.
Von Fanon, natürlich. Ja. Fanon kommt von einem anderen Hintergrund, hat aber dort publiziert, hat Reflexionen gemacht, und ich habe gefunden, auf einer anderen Ebene finde ich solche Reflexionen bei Cabral. Wenn ich andere Führer von Befreiungsbewegungen anschaue, dann kann ich sagen, wunderbar, der Neto hat Gedichte gemacht, oder? Der Zamora Marschall, gut, der Mondlane, von dem wissen wir nicht viel, weil er eben rasch dann schon ermordet wurde. Der Marschall, der hat den Befreiungskampf sehr, sehr zügig geführt. Also der hat andere Qualitäten gehabt, oder die haben andere Qualitäten. Vom Profil her erachte ich, dass der Cabral in seiner Zeit einer der profiliertesten Führer war, bezüglich auch mit politischem Background, oder?
Ich erinnere mich, dass Henning Melber zum Beispiel mal sagte, dass für ihn dieses Buch ein gewisses Schlüsselerlebnis darstellte. Damit kannst du ein bisschen was zu Reaktionen sagen, auch zu Verkaufszahlen dieses Buches.
Also diese Reaktion von Henning Melber hat er mir auch gesagt, das hat mich natürlich ungemein gefreut. Dieses Buch wurde ja von mir, also das war die Zeit noch kein Computer, mit Schreibmaschine übersetzt, und dann ging ein papierendes Manuskript ging an den Rotbuchverlag, und dort war mein Lektor, der Bernd Rabel, bekannt aus der Studentenrevolte-Zeit in Berlin. Da kam natürlich sofort die ganze Geschichte auf, ja, das müssen wir in einem größeren Kontext sehen, also da wird eigentlich die Weltrevolution an einem speziellen Ort mitgetragen, mitgestaltet. Da kam ich solche Dinge, das war ein bisschen ungeheuer, also der Kontakt oder der Konnex zwischen Guinea-Bissau und Vietnam herzustellen und so weiter, was zum Teil im Vorbereitung eingeflossen ist, und das eigentlich, wenn Guinea-Bissau fällt, dann fällt dann bald auch Südafrika. Solche überschwänglichen Konnexe herzustellen, das war nicht so meine Stärke, weil ich eigentlich innerlich auch nicht überzeugt war, dass das so richtig ist. Aber damals sah man das alles so. Und so kamen die Kontakte zustande mit diesen, auch mit diesen sehr hoch politisierten Trägern der damaligen 68er Studenten erfolgte.
Vielleicht noch eine letzte Frage zu dem Buch. Das ist in einer Auflage erschienen?
Jawohl. Also ich, die Frage ist ja, wenn man so etwas macht, wo könnte man es herausgeben? Ich habe damals mit 3 Verlagen Kontakt aufgenommen. Wattenbach Verlag, der hat sich unmittelbar ein paar Monate vorher vom Rotbuch Verlag getrennt und einen eigenen Verlag gemacht, aufgrund hochpolitischer Diskussionen über wer führt einen Verlag, das Kollektiv oder der Verleger. Und ich habe den Trikont Verlag damals noch kontaktiert. Der hat doch einige Schriften auch zur Befreiung mit Befreiungshintenhalten herausgegeben. Und der Jock Trikont hat abgewinkt. Vom Wagenbach kam, glaube ich, keine Reaktion. Und der Rohbuch hat gesagt, das interessiert uns. Und da bin ich dann in dieser Zeit 2-3 Mal nach Berlin gependelt. Damals noch mit der Ente, also Döschow, mit der Ente, Interzonenautobahn, Frontstadt Berlin, mit all diesen Geschichten. Und habe dann dort im Verlag und wochenweise auch, haben wir an der Fertigstellung gearbeitet. Das war eine hochinteressante Zeit für mich. Es gab eine Auflage und ich müsste nachschauen, ich denke, es waren ungefähr 5000 oder irgend so Publikationen, also 5000 Auflagen. Das Interessante ist, also du findest heute antiquarische Exemplare über Amazon kannst du bestellen von irgendwie 10 Euro bis 28, ganz wenige ab und zu wieder, dann wird sie wieder reingestellt, also solche Sachen, das freut mich dann immer wieder zu sehen, doch man hat Spuren hinterlassen. Verglichen ist die Auflage, also gibt es keine Restbestände. Ich habe irgendwann mal nach irgendwie vielleicht 12 Jahren oder so, der Rotbuchverlag kam mir dann nach einer gewissen massiven Präsenz kam er dann ins Trudeln, auch aus die Zeit, die der hochgradigen Politisierung vorbei war, hat dann auch das Programm geändert. Ich habe dann einen gewissen Restbestand, vielleicht 24 Exemplare oder so mal bei mir gekauft, für mich übernommen und sie dann verschiedentlich abgegeben, beispielsweise im Nationalarchiv von Guinea-Bissau oder von den Kapverden.
Sehr schön. Und was hast du zur Zeit, als du dieses Buch herausgabst, sonst noch so gemacht?
Ja, 74 war Studentenzeit. Ich habe in der Uni Basel Jura studiert von 71 bis 76 und dann 76 abgeschlossen. Dieses Buch war dann auch parallel zur Arbeit im Afrika-Komitee erschienen, nicht das Afrika-Komitee. Hätte mir das nicht vorstellen können, dass wir das irgendwie gemeinsam machen würden. Ich habe es einfach durchgezogen allein. Afrika Bulletin erschien seit 76, also noch vor diesem Buch. Vorher hatten wir einzelne Publikationen. Wir hatten 73, denke ich, eine Publikation über Guinea-Bissau wiederum. 73 die zweite Publikation. Äthiopien, Eritrea, das war die Zeit der großen Hungersnot und der Ende der Regierung von Haile Selassie. Das waren die Publikationen, die im Afrika-Komitee herausgegeben wurden. Broschüren, jämmerlicher Druck, aber damals absolut im Markt gängig. Und dann eben diese Publikationen.
Was war inzwischen aus dem Informationszentrum?
Das habe ich dann eingestellt, als das Afrika-Komitee gegründet wurde.
Okay. Und zwangsläufig hast du ein Archiv und eine Bibliothek angelegt gehabt und das hast du dann sozusagen...
Das Archiv, das ist im Afrika-Komitee integriert worden, im Archivbestand dort. Die Bibliothek, die habe ich privat noch.
Damit stellt sich die Frage, ob du ein wenig sozusagen über die Gründung des Afrika-Komitees berichten möchtest.
Gerne. Wir hatten ja damals, das war also 1973, wir hatten eine niederschwellige Aktivität in dieser Unterstützung von Befreiungsbewegungen in den portugiesischen Kolonien. Gewesen sind aber Südafrika spielte dort effektiv damals noch keine Rolle. Die Verhältnisse dort erschienen sehr stabil und sehr verhärtet. Namibia kann ich mich, ich erinnere, war für mich in dieser Zeit nie irgendwo ein Schwerpunkt oder ein Bezugspunkt. Es gab da verschiedene Solidaritätskampagnen auch für Personen, die von Portugal verfolgt wurden aufgrund ihres antikolonialen Engagements. Es gab mal eine Kampagne Freiheit für Manuel Rio. Manuel Rio war ein Portugiese, der in politische Fänge oder Netze ging. Kann ich mich erinnern. Und plötzlich war es so, dass 1973 Portugal, Kolonialmacht, kriegsführende Kolonialmacht, an das Comptoir Suisse in Lausanne eingeladen wurde. Comptoir Suisse als Pendant einer Leistungsschau, einer jährlichen Leistungsschau. Und das war die Initialzündung für zahlreiche Afrika-Gruppen in der Schweiz. Das geht nicht. Das geht nicht. Das wäre wohl gleich gewesen, wie man andere kriegsführende Staaten eine gewisse Plattform geboten hätte, sich weiß zu waschen oder sich reinzuwaschen. Und da wurde im Sommer das Afrika-Komitee gegründet. Ehrlicherweise muss ich sagen, ich war nicht dabei. Ich war zwangsverwaltet im Militärdienst. Das wurde also in meiner Abwesenheit, militärisch bedingter Abwesenheit, wurde das Afrika-Komitee gegründet.
Du wusstest von der Gründung?
Ja, natürlich. Das Vorgespräche, Nachgespräche, klar. Aber genau in diesen Wochen war ich eingezogen. Ne?
Und mit wem führtet ihr die Gespräche?
Die Gespräche wurden mit Freunden von mir geführt. Oder die kamen zu mir aus dem politischen Umfeld, aus der Studentenbewegung. Ein Name, kann ich sagen, kennt man hier in Basel, Jürg Stöcklin, nachher hat er eine Professur in Biologie gehabt, war lange Zeit großer Rat und so weiter, ist heute in der Grünen Partei. Ja. Mit dem sind wir, also beispielsweise mit dem hatten wir damals in der Post-68er-Bewegung doch sehr viel zu tun im sogenannten revolutionären Umfeld, im revolutionären Aufbau von Organisationen. Aus diesen Kreisen rekrutierte sich die erste Crew, und das heißt einfach, das ist notwendig, wir machen das, du gehst dorthin und baust jetzt das Afrika-Komitee aus. Ich war nicht in diesen Kreisen eingebunden, aber auf mich und Gertrud Bo kamen sie, weil wir das Know-how hatten. Oder wir die Kontakte hatten, oder?
Jurastudenten wart.
Nein, nicht Jurastudenten, sondern weil wir Afrika-Kontakte hatten.
Ach so.
Okay. Also, die hatten die politische Vision, aus politischen Gründen muss man diesen Affront, Portugal einzuladen, bekämpfen. Da zeigt sich, wie der Imperialismus funktioniert. Die Schweiz unterstützt Kolonialmächte und so weiter. Aber die Kontakte zu den Bewegungen, die brachten wir dann eigentlich ein. Also nicht nur, aber vor allem auch. Ja. Und so kam es dann zur Gründung des Afrika-Komitees mit einer Broschüre, mit einem sehr kampfbetonten Titel. Nein zur imperialistischen Bruderschaft am Comptoir Suisse. Ich habe an dieser Broschüre nicht teilgenommen, die wurde über Tag und Nacht, also die wurde quasi über Nacht aus dem Boden gestampft. Ich war da nicht dabei. Und so war das. Und dann aus in der Folge gab es dann diese Vernetzung der verschiedenen Afrika-Gruppen. Ich denke, diese Kampagne war rückblickend gesehen sehr wahrscheinlich die größte je durchgeführte antiimperialistische Solidaritätsbewegung und Kampagne in der Schweiz, also mit Zehntausenden von Teilnehmern an der Demonstration in Lausanne. Ich war dann dort, dann war ich wieder aus dem Wiederholungskurs zurück, war dann, das war wirklich ein Erlebnis, so viele Leute unter transparenten Solidarität mit den Befreiungsbewegungen und so weiter, hatte ich vorher noch nie gesehen. Ne? Das war schon die Geburtsstunde, und ab diesem Zeitpunkt hatten wir dann die Kontakte mit verschiedensten Solidaritätsorganisationen, Group Afrique Lausanne, Group de Travail Afrique Austral Genf, dann hatten wir in Zürich Gruppen, dann kamen die ganzen Arbeitsgruppen Dritte Welt. parallel dazu, nehme ich an, hat auch das kämpfende, damals mit die Angola, später kämpfende Afrika, irgendetwas gemacht. Aber da war keine spezielle Frontenstellung oder Koordination mit denen damals im Gang. Also das war eine große Sache und hat medienmäßig natürlich extrem durchgeschlagen. Also,
aber mit der Gründung dieses Afrika-Komitees verband sich das Ziel, längerfristig wirken zu können.
Ja, wobei nicht der Zeithorizont das Wichtige war, sondern die Idee, wir solidarisieren uns mit denen, die konkret Kämpfe führen, für Gleichberechtigung, und wir sahen, dass das irgendwo in unsere Vision auch einbezogen werden kann, wenn wir wollten, ja, eine gerechtere Welt. Minimum. Vielleicht andere mehr, eine sozialistische Revolution, andere Forderungen. Also das war diese Zeit, wo das alles in Frage gestellt wurde oder ins Rutschen kam oder doch. Und das Interessante war, wir hatten eine interessante Polarisierung in der Medienwelt. Wir hatten hier in der Basel die linksliberale Nationalzeitung, wo wir offene Türen fanden. Ich habe in dieser Zeit jede Menge Artikel in der damaligen Nationalzeitung publiziert über Belange von Afrika. Ich habe am Tag, als Gabriel ermordet wurde, habe ich angerufen und gesagt, wollt ihr einen Artikel? Am nächsten Tag erschien er in der Nationalzeitung. Das war 72 war das. Ne? Das war also eine Möglichkeit, darauf aufmerksam zu machen. Ich habe über, den Stauwerk Kunene. Ja? Große Frage, was passiert da? Was will da Angola, was will da Portugal machen? Ja, das heißt letztlich die Zusammenwirkung mit Namibia, mit der SWAPO und so weiter erschweren, die Befreiungskampf austrocknen und so weiter. Habe ich großen Artikel mal gemacht, also in der Nationalzeitung. Solche Möglichkeiten bestanden in einem linksliberalen Medienumfeld. Gut, es gab auch andere. Wir hatten in Basel die Basler Nachrichten und die stand dann auf der anderen Seite. Ganz klar. Der damalige Auslandredaktor Stächeli, der hatte seine andere politische Aussicht, aber wir hatten die Möglichkeit auszuweichen auf die Nationalzeitung. Und so konnte eben doch mit gewissen Ersthandinformationen etwas erreicht werden. Wir hatten Veranstaltungen, ich weiß noch, in der Aula der Universität über den Befreiungskampf in Guinea-Bissau. Da ging einiges damals in dieser Zeit, 72, 73.
Was mich immer ein bisschen erstaunt, als jemand, der nun sozusagen sehr von außen kommt. 73, da sind die meisten afrikanischen Länder unabhängig. Das heißt sozusagen das Thema Dekolonisierung und neue Nationalstaaten Afrikas. Das Thema ist eigentlich sozusagen bis auf jetzt das südliche Afrika weitestgehend nicht nur präsent, sondern verarbeitet.
Aber die Endkolonisierung, also die Staaten, die Unabhängigkeit erreicht hatten, das waren für uns eigentlich gar nicht die besonders interessanten Staaten, sondern es ging darum, letztlich doch um Fragen der Aufrechterhaltung der alten Ordnung, eben Kolonialreiche, Portugal, NATO. Also da hat sich eine Gemengenlage gemacht, wo jeder irgendwo einen Zipfel finden konnte, mit wem, womit er nicht einverstanden ist. Und ich denke, die einen sahen das in einem welthistorischen oder weltumfassenden Kontext und andere kamen aus Gedanken der Gerechtigkeit beispielsweise. Und ich denke, in dieser Zeit war es durchaus möglich, diese Bündnisse zu schmieden unter den verschiedensten Strömungen.
Und das hieß für dich, diese Bündnisse mit wem hier zu schmieden?
Dass ich keine Probleme hatte, mit irgendwelchen Leuten, die aus einem kirchlichen Kontext kamen, hier aufzutreten. Also wir hatten in dieser Zeit, ich denke, das war vielleicht Ende 72, 73, hatten wir beispielsweise mit einer kirchlichen Jugendgruppe, eben von Oberwil, wo ich war noch in Oberwil, hatten wir zwei oder dreimal einen Gottesdienst zu Thema des Rassismus. Ochimbombo hieß er, Ochimbombo, das war das Schlaginstrument, wo in Angola auf die Hände geklopft wurde. Und da wurde ganz, da wurde schwarz-weiß Rassismus thematisiert. Es wurden Protestlieder gesungen von Leuten, ich weiß, diese Texte gibt es noch. Unrecht wurde angeprangert und das waren gesellschaftliche Anlässe, also volles Haus damals.
Und wer waren, um das nochmal ein bisschen schärfer zu fassen, die hiesigen Feindbilder?
Die hiesigen Feindbilder waren letztlich diejenigen, die die Zustände in Portugal und zunehmend in Südafrika verteidigten.
Und die eurer Meinung nach ausgesprochen rassistisch
argumentierten. Zu diesem Zeit offener Rassismus.
Für einen Status quo plädierten.
Richtig. Ja. Und keinerlei Verständnis hatten für irgendwelche Gleichstellungsfragen. Ich bin sehr zurückhaltend mit solchen Werten und Gleichstellungsfragen, mit irgendwelchen Fragen von Gleichberechtigung oder von Machtteilung oder Machtübergabe. Das war dann schon das war dann schon der größte Horror, oder? Da gab es ja wirklich solche Kreise, dann kam die ganze Frage mit dem Chief Buthelezi, oder, der für breite Kreise des Bürgertums äußerst attraktiv war und der zukünftige Partner, und er konnte sich damals gut verkaufen, und wir sagten, das kann nicht die Lösung sein. Also solche Geschichten, die zogen sich ja dann bis in die 80er Jahre hin.
Damit stellt sich die Frage, fand sozusagen das Afrika-Komitee dann damit in dieser Frühphase sehr schnell einigen Zulauf? Was waren sozusagen so gerade hiesige lokale Herausforderungen, Anfeindungen, unangenehme Situationen?
Das Afrika-Komitee, das 1973 gegründet wurde, 1976 mit dem Afrika-Bulletin herauskommt, seit der alle drei Monate ein neues Heft produziert, das hat in dieser Zeit schon starken Zulauf erhalten. Der Höhepunkt des Afrika-Komitees mit etwa 25 aktiven Leuten, 20 bis 25, der war unmittelbar im Zeitpunkt der Unabhängigkeit von Zimbabwe. Das war der Klimax. Dorthin ließen sich Leute mobilisieren. Nachher ging es um die Verwaltung der Unabhängigkeit mit den ersten großen Enttäuschungen, mit dem Frust. Und dann begann auch die Erosion und es begann letztlich auch das Publikumsinteresse abzunehmen. Wenn wir in den 70er Jahren, vielleicht Anfangs 80er Jahren auch noch, diejenigen waren, die als erstes überhaupt afrikanische Musik in die Schweiz brachten, das waren Sensationen, weil es gab das einfach nicht. World Music gab es damals nicht. Das waren die ersten Schritte. Über diesen Kulturaustausch, die ersten Publikationen, Gedichtbände afrikanischer Literatur, da war Al-Imfeld ein Pionier, und später Elisa Fuchs, das waren die 70er Jahre. Also ich denke, die goldene Zeit der Solidaritätsbewegung, das war die zweite Hälfte, oder die so 73, 74 bis Ende der 70er Jahre. Dort waren Leute zu begeistern, die Türen standen offen, es bestand ein Interesse, was wir da alles gemacht haben, das war eigentlich immer letztlich nicht One-Man-Show, sondern es gab wirklich ein Interesse dafür, afrikanische Kochkurse, ja, 15 Leute kamen dann und so weiter. Heute ist das alles nichts mehr, wäre nichts zu machen, oder?
Das überrascht jetzt ein bisschen, wo du vorhin doch sehr über sozusagen afrikanische Politiker, Freiheitskämpfer und afrikanische Befreiungsbewegung gesprochen hast. Wie passte das zusammen in den 80er Jahren, Kochkurse und afrikanische Musik? Und
ich denke, das war eine Erweiterung von der rein ideologisch geprägten oder motivierten oder diktierten Solidarität mit dem Befreiungskampf. Sondern man sagt,
wer diktierte die?
Wir haben uns das selbst auferlegt. Okay. Und ich denke, wir haben gemerkt, da ist noch mehr dahinter als nur Kopfarbeit.
Ist sowas diskutiert worden mit Partnern aus den afrikanischen Befreiungsbewegungen?
Der kulturelle Austausch? Ja, auf jeden Fall. Ich habe beispielsweise nach Karal habe ich mich darauf verlegt, Befreiungsbewegungen anzuschreiben, ob sie literarische Produkte hätten, Gedichte aus dem Befreiungskampf. Und da gibt es ein Manuskript von mir. Wurde nie gedruckt, habe ich nicht gegeben oder es ergab sich dann nicht. Aber da habe ich gesammelt. Das gab es und da hat beispielsweise die MPLA einiges geliefert. Die hatten eine Literaturproduktion im Befreiungskampf und zu Zeiten des Befreiungskampfes.